Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Die deutsche Autoindustrie und die Elektromobilität. Ein schwieriges Thema. Der wichtigste deutsche Industriezweig hat global zum Teil den Anschluss verloren. Der Absatz bricht inzwischen auf fast allen Märkten ein. Chinesische Hersteller laufen VW, Mercedes, BMW und Co. den Rang ab. Und Tesla. Der US-Elektroautokonzern setzt Maßstäbe, erhöht den Druck auf andere und im brandenburgischen Grünheide südöstlich von Berlin soll die Produktion massiv hochgefahren werden. RBB-Reporter Martin Kraus kennt die Details.
Die Pläne sind ambitioniert. Obwohl die Produktion immer noch weiter hochgefahren und die bislang genehmigte Menge von 500.000 E-Autos noch nicht erreicht wird, will Tesla bereits mehr. Das passt in die Strategie von Elon Musk, sagt Branchenexperte Ferdinand Dudenhöfer.
Tesla will bis zum Jahr 2030 weltweit 20 Millionen Elektroautos jährlich bauen und verkaufen. Das wäre zweimal so groß wie VW, und zwar VW weltweit. Er lässt sich nicht durch konjunkturelle Dellen oder Probleme aufhalten, sondern er hat seinen Plan und geht ganz rigoros nach seinem Plan vor. Also die 1 Million, die sind für mich realistisch.
Für die ambitionierten Ziele sollen nun in einem ersten Schritt die bestehenden Anlagen leistungsfähiger werden. Damit wolle Tesla die deutsche und internationale Konkurrenz unter Druck setzen, so Dudenhöfer weiter.
Und dazu hat er zum Beispiel diese große Gießmaschine. Dazu geht er mit anderen Dingen voran. Dazu geht er sehr schnell voran. Dazu automatisiert er. Dazu wird er auch Recycling und Circular Economy, das heißt diese Wasserkreisläufe und alles machen. Also er ist jemand, der unendlich viel bewegt im Produktionsbereich. Das ist wichtiger bei ihm als das Fahrzeug. Produktionsbereich heißt, wenn er das vernünftig macht, dann ist er allen anderen überlegen, weil er die besten Kostenstrukturen hat. Und so wird er seine 20 Millionen plus X erreichen.
Aber an anderer Stelle müsse noch nachgebessert werden, bewertet die IG Metall die Erweiterungspläne. Zwar begrüßt die Gewerkschaft die Schaffung neuer Arbeitsplätze und das Bekenntnis für den Standort Grünheide, wie Pressesprecher Markus Sievers erklärt, aber
diese Ankündigung steht im Widerspruch zu dem, was viele Beschäftigte in Grünheide Tag für Tag erleben. Sie erleben, dass Personal abgebaut wird, dass Leihbeschäftigte gehen müssen, dass die Produktionsziele gleich bleiben, obwohl die Belegschaft kleiner wird und dass der Druck eben enorm ist. Und da muss Tesla eben deutlich besser werden.
Das sei auch beim Thema Fachkräftegewinnung entscheidend, so Sievers weiter. Nur wenn Tesla bessere Arbeitsbedingungen für seine Mitarbeitenden schaffe, könne es dem Unternehmen auch gelingen, seine Belegschaft auf die angekündigten 22.500 Beschäftigten zu erhöhen und damit das Produktionsziel von 1 Million E-Autos pro Jahr zu erreichen.
RBB-Reporter Martin Kraus war das über die gigantischen Pläne des US-Autokonzerns Tesla in Grünheide. Die Deutsche Bahn will klimafreundlicher werden. Dazu soll auf nicht elektrifizierten Strecken Diesel durch einen neuartigen Biokraftstoff ersetzt werden. In Brandenburg beispielsweise. Dort wird der Biosprit jetzt auf der Strecke des sogenannten Prignitz-Expresses, des RE6 zwischen Berlin und Wittenberge, getestet. Gewonnen wird dieser Sprit aus biologischen Abfallstoffen, Frittenfett zum Beispiel. Die Bahn wird aber künftig nicht nach alten Pommes stinken, keine Sorge. RBB-Reporterin Claudia Stern hat sich das Pilotprojekt erklären lassen.
Es sieht aus wie Wasser, wird getankt wie Diesel, riecht aber deutlich weniger streng. HVO heißt ein neuer Biokraftstoff, den die Bahn ab sofort zwischen Berlin und Wittenberge testet. Und der Kraftstoff kann etwas. Mit ihm bläst der Prignitz-Express 90% weniger CO2 in die Luft als bisher. Was drinsteckt, erklärt Carsten Moll von der DB Region Nordost.
Der Kraftstoff wird aus Rest- und Abfallstoffen gewonnen, zum Beispiel Speiseöle aus der Lebensmittelindustrie. Also wenn man seinen Gefrierschrank öffnet und die Tiefkühlpommes rausholt, da wurde ja ganz viel Speiseöl verwendet, was dann hier bei uns jetzt im Tank landet.
Wichtig dabei, HVO ist frei von Palmöl und steht eben, weil es aus Abfällen hergestellt wird, in der Landwirtschaft nicht in Konkurrenz zum Nahrungsmittel- und Tierfutteranbau. Für die Deutsche Bahn ist der neue Biokraftstoff in erster Linie eine nachhaltige Brückentechnologie, sagt der Konzernbevollmächtigte Alexander Kaczmarek.
Es geht nicht darum, die Elektrifizierung abzulösen. Wir wollen weiterhin die Strecken so weit wie möglich elektrifizieren, auch den Prignitz-Express. Aber in der Zwischenzeit brauchen wir Technologien, die auch klimafreundlich sind. Und genau darum geht es bei diesem HVO. Das ist nachhaltig. Wir können alte Fahrzeuge verwenden, wir können Abfallstoffe verwerten und wir haben am Ende 90% weniger CO2-Ausstoß als beim Diesel.
Die Ökobilanz ist damit tipptopp und die ersten Erfahrungen sind positiv, sagt Carsten Moll von DB Regio.
Es ist keinem Fahrgast aufgefallen, dass wir jetzt hier nicht mehr mit Diesel fahren und das ist ja eigentlich das Beste, was man hier erreichen kann.
Zwar ist der neuartige Biokraftstoff aktuell rund 20 bis 30 Cent teurer als Diesel, trotzdem könnte er auch langfristig eine Ergänzung im Regionalverkehr sein. Zum Beispiel auf Strecken, die nicht elektrifiziert werden können.
Frittenfett statt Diesel für den Prignitz-Express zwischen Berlin und Wittenberge. Claudia Stern hat sich das mal genauer angeschaut. Das erste Ferienwochenende in Berlin und Brandenburg liegt hinter uns und damit auch das erste Wochenende, an dem es heißt, ohne Ausweis kommt keiner mehr in ein Berliner Freibad rein. Diese Maßnahme hatten die Bäderbetriebe eingeführt, nachdem es in den letzten Wochen immer wieder Schlägereien und Polizeieinsätze gegeben hatte. Ist das Problem jetzt gelöst oder besser, gibt es überhaupt ein Problem, das sich so lösen lässt? RBB24-Inforadio-Reporter Karl Winterhagen hat sich umgehört.
Bleib cool am Pool, lautet das Motto eines Projekts der Berliner Gesellschaft für Sport- und Jugendsozialarbeit. Seit 2011 werden dafür freiwillige Konfliktlotsen ausgebildet. Die sind immer an den Ferienwochenenden in einzelnen Freibädern im Einsatz und sollen dort schon Streitigkeiten klären, bevor diese eskalieren. Arne Freudenberg leitet das Projekt. Seine Bilanz vom ersten Ferienwochenende im Sommerbad Pankow? Weitgehend ruhig.
Wir haben natürlich schon berichtet, dass es auf jeden Fall sehr heiß. Deshalb auch ein großer Zulauf. Dementsprechend gibt es da dann auch immer wiederum hitzige Situationen, aber es hat keine größeren Geschichten gegeben. Es war letztendlich immer das Gleiche, dass man vielen Leuten nochmal ein paar Regeln erklären muss, nochmal versuchen muss, sie ein bisschen runterzukochen.
Ob das an den neuen Ausweiskontrollen liegt, kann man sicher nicht sagen. So aber sollen jetzt laut Berlins regierendem Bürgermeister Hausverbote in den Berliner Bädern konsequent durchgesetzt werden. Die Badegäste, die am Montagvormittag das wiedereröffnete Columbia-Bad betreten, wissen schon Bescheid. Kurz die Tasche checken lassen, dann den Ausweis zücken, rein ins Bad. Stefanie kommt gerade vom Schwimmen. Sie findet die Ausweiskontrollen gut, denn sie war selbst schon einmal dabei, als die Lage im Columbia-Bad eskalierte.
Ich selber bin ja auch im Wasser und ich war ja auch betroffen. Und man bekommt Angstzustände und das wünscht sich niemand.
Die Berliner Bäderbetriebe äußerten sich in einem schriftlichen Statement. Darin heißt es:
Die Kundinnen und Kunden zeigten überwiegend viel Verständnis für die Maßnahme.
Die Ausweispflicht sei ein erster Schritt einer Reihe von Maßnahmen, um die Sicherheit in den Berliner Bädern zu verbessern. Gleichzeitig hat die Berliner Datenschutzbeauftragte Maike Kamp angekündigt, genau zu prüfen, ob die Ausweispflicht und die gewarnte Videoüberwachung vor den Bädern, Zitat, geeignet, erforderlich und angemessen sei. Das sagte Kamp der Deutschen Presseagentur. Bianca ist strikt gegen eine Ausweispflicht. Ich treffe sie vor dem Sommerbad Neukölln. Sie betreibt einen Schwimmblog, in dem sie regelmäßig über die Berliner Bäder schreibt. Sie sagt, man müsse die Gewalt ins Verhältnis setzen. Bei 1,7 Millionen Besuchern in der gesamten Freibadsaison hat es im letzten Jahr bis Anfang August 69 Gewaltdelikte gegeben, so die Zahlen des Berliner Senats.
Jede Straftat ist eine zu viel. Eskalation ist wirklich schlimm. Und man muss was machen, aber die Ursache zu bekämpfen dauert etwas länger. Und man hat das ja am Prinzenbad gesehen, Gewalteskalation passiert auch, wenn Sie den Ausweis dabei haben. Und die passiert im Übrigen überall, nicht nur im Freibad, nur darüber wird am meisten berichtet.
Bianca spricht einen Vorfall aus dem Prinzenbad in Kreuzberg an. Dort war es erneut zu einer Schlägerei gekommen. Arne Freudenberg von Bleib cool im Pool ist trotzdem auch der Meinung, dass es kein generelles Gewaltproblem in den Berliner Freibädern gibt.
Also wenn viele Menschen irgendwo zusammenkommen, denke ich mal, ist grundsätzlich erstmal ja was Schönes. Da gibt es die Möglichkeit, aber es gibt eben auch Reibungspunkte. Und von daher kann man nicht davon sprechen, dass das jetzt ein Freibadproblem an sich ist.
Bleib cool am Pool setzt daher auf pädagogische Maßnahmen und Kommunikation. Manchmal, so Arne Freudenberg, käme aber auch die an ihre Grenzen. Und dann müsse man auch durchgreifen.
Cool bleiben am Pool scheint für einige nicht ganz so einfach zu sein, warum auch immer. Karl Winterhagen hörte sich in Berliner Bädern um. Und auf einmal war sie weg. Eine 500 Kilogramm schwere und 500 Jahre alte Kirchenglocke, die seit langem draußen auf dem Kirchhof der Evangelischen Kirche Berlin-Pankow in der Romain-Rolland-Straße stand. Von den Tätern fehlt jede Spur. RBB24-Inforadio-Reporter Henrik Schröder war mal vor Ort.
Verlassen steht der niedrige Sockel aus Backstein, auf dem die Glocke stand, im Innenhof der evangelischen Gemeinde in Berlin-Heinersdorf. Am Donnerstagabend wurde die Glocke das letzte Mal gesehen. Am Sonntag zum Gottesdienst dann plötzlich die ungläubige Erkenntnis bei Gemeindepfarrerin Anne-Kathrin Finke, sie ist weg. Eine 500 Kilo schwere Glocke, über einen Meter hoch, komplett aus Bronze, mit zwei Einschusslöchern noch aus dem Zweiten Weltkrieg, die seit Jahrzehnten an ihrem Platz stand, als Wahrzeichen und Dekoration, längst nicht mehr in Betrieb, einfach weg.
Und sie stand hier auf diesem Sockel tatsächlich seit den 70er Jahren. Man kann sagen, etwa 50 Jahre stand sie ganz in Ruhe, unbehelligt. Und dass sie hier stand, das war natürlich so ein kleines Wahrzeichen, auch ein Symbol für viele Heinersdorfer. Also den Wert können wir gar nicht beziffern.
Den ideellen Wert wohlgemerkt. Der Materialwert der Glocke liegt je nach Schätzung bei 2.500 bis 5.500 Euro. Mittlerweile ist das Landeskriminalamt eingeschaltet und ermittelt. Mit einem größeren LKW können die Diebe nicht gekommen sein, dafür ist die Zufahrt zu schmal. Spuren am Sockel könnten darauf hinweisen, dass die Glocke angehoben wurde. Im niedrigen, einstelligen Bereich liege die Aufklärungsquote bei ähnlichen Fällen, so die Polizei gegenüber der Gemeinde. Viel Hoffnung also, die Glocke wiederzubekommen, hat Gemeindepfarrerin Anne-Kathrin Finke nicht mehr.
Ja, es ist für uns ein großer, schmerzlicher Verlust. Wir müssen uns wahrscheinlich einfach damit abfinden.
Tja, das sagt die ziemlich geknickte Pfarrerin der evangelischen Gemeinde Berlin-Heinersdorf. Dort wurde eine 500 Kilogramm schwere Kirchenglocke einfach mal so aus dem Kirchhof geklaut.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.